Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von drei Kindern, geschieden und frisch verheiratet. Ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Dass ich tatsächlich in die Schulen gehe, und es gibt ja das Fach Glück.
Und ich bei möchte, uns noch nicht, oder?
Wie bitte?
Bei uns noch nicht.
In manchen Schulen gibt es das schon.
Ah, okay. Ja.
Und ich würde gerne das Fach Kreativität machen, nicht im Sinne von besser malen können.
Kunst.
Um Gottes Willen. Nein, sondern ich möchte denen sagen, dass ihr gestalten könnt euer Leben, egal in welcher Phase ihr gerade seid, und dafür loszugehen und sich tatsächlich zu überlegen, wie möchte ich es? So, weil ich habe es wahrscheinlich aus Angst oder auch aus Frustration oder auch aus Begeisterung. Ich konnte manchmal nachts nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war, der Tag sollte schon anfangen, weil ich so viele Ideen hatte, wie es nächsten Tag werden soll. So, und nun muss man das nicht unbedingt machen, aber ich würde denen gerne zeigen, ihr habt die Kraft, das zu tun. Und ihr müsst einfach losgehen und das machen. Das würde ich gerne tatsächlich in den Schulen machen wollen.
So, Küchentisch, nächste Runde. Herzlich willkommen bei Gefühlsecht mit
Katinka Magnussen.
Cisa Trautmann. Oh, warte mal,
Duckwitz Magnussen, scheiße.
Sorry.
Ich werde gleich wieder gegrillt.
Oh, ein Doppelname.
Ja, ging nicht anders mit den Kids.
Sehr gut. Ich glaube, ich habe jetzt die alte Intro rausgeholt. Aber es ist auch schön, weil wir sitzen hier so vertraut. Ist alles gut, weil eigentlich stellen wir uns gar nicht mehr vor, oder?
Nee, haben wir, aber mach mal.
Kann man trotzdem machen, genau. Also wir rechnen ja auch damit, dass es immer wieder neue Hörer und Hörerinnen gibt.
Definitely.
Genau, also deswegen, wie schön, dass wir hier sitzen dürfen. Wir haben Annette Schaper bei uns und ich freue mich schon mal sehr.
Vielen Dank.
Ich auch.
Genau, herzlich willkommen, liebe Annette.
Dankeschön.
Wir haben nicht nur deinetwegen einen besonderen Tag heute, sondern auch, weil...
Yeah. Happy Birthday,
Katinka. Dankeschön.
Katinka hat Geburtstag. Juhu. Yay. Ja. Und das ist echt crazy. Also, ich weiß, wir haben einmal eine Folge gemacht, das war an dem Geburtstag meines Sohnes, der ja nun schon 100 Jahre aus dem Haus ist, aber berührt einen ja doch. Wie war es jetzt heute schon?
Ja, also vielen Dank. Der Geburtstag bei mir fängt immer an mit meiner Schwiegermutter, meiner Ex-Schwiegermutter, die morgens um 6.15 Uhr die erste SMS schreibt.
Und wow. Die erste sein.
Das ist seit 20 Jahren gleich.
Wie süß.
Und damit fing irgendwie der Tag an. Ich war alleine heute Morgen, was irgendwie...
Mit dem Baby.
Mit dem Baby, aber gefühlt... Also
fühlt sich schon
der,
alleine an?
Genau, niemand, der... Also das... nee, das nicht, aber... im Sinne von, da waren jetzt nicht die Kinder oder Alex oder irgendwie jemand
mit
da,
dir.
Um mir zu gratulieren. Und das war aber irgendwie auch, du warst dann die zweite, Cisa, die mich um 6.30 Uhr gefühlt auf Inside Timer bei der Meditation erwischt hat. Ich wusste gar nicht, dass einem das angezeigt wird, wer gerade noch nur so meditiert.
Ach, süß.
Da habe ich meine Geburtstagsmeditation gemacht.
Ach, schön.
Die ist total schön, die verlinken wir mal. Die ist so,
oh, yes.
Geht man einmal mit den Armen so... hin.
Kenn ich auch nicht.
Und bekommt Geschenke aus der Ahnenlinie, das ist ganz schön. Mhm. Und dann habe ich hier Musik gehört. Mhm. Gedacht, komm, jetzt bist du zwar, ne, niemand macht die Musik für dich an, aber ich mache sie mal für mich an.
So.
Und dann, das war irgendwie ganz schön, weil so der Titel oder das, was wir immer an Geburtstagen spielen, ist das Tony Christie Happy Birthday Baby, heißt das, glaube ich. Mhm. Und da gibt's dann eine Zeile, if ever I lost you, there would be no today and no tomorrow. Und es ist irgendwie auch ganz schön, sich das Lied so selber zu singen. Also wenn ich mich selber verliere. Also ich meine, da war ich ja gefühlt auch schon nah dran.
Ja, ja.
So, also es war ein ganz schöner Morgen.
Wundervoll.
Und ich sitze natürlich den ganzen Morgen schon darauf rum, was du, liebe Annette, mein Geschenk heute hier am Tisch bist. Denn auch das ist ja kein Zufall, dass genau wir uns hier heute treffen in der Runde. Ich durfte schon Gast in deinem Podcast sein, yes. Code of Creativity.
Genau.
Caesar durfte auch schon zu Gast bei dir sein. Mhm. Es gibt immer mal Schnittmengen, was Themenfelder oder Gäste angeht. Und zwei Sachen sind bei mir jetzt so im Vorfeld hängen geblieben. So, warum bist du hier? Wie habe ich mich damals bei dir gefühlt? Und ich glaube, das ist auch stellvertretend für ganz viele, die das vielleicht hören. Also einmal, ich bin ja sonst immer auf der fragenden Seite des Mikrofons und ich habe die ganze Zeit, die anderthalb Stunden oder die Stunde bei dir wirklich das große Fragezeichen gehabt, warum bin ich eigentlich hier, was habe ich eigentlich zu sagen? Mhm. Und das ist auch, wenn ich an den Tag zurückdenke, ist das immer nochmal, warum, also was habe ich eigentlich zu sagen? Das ist immer noch so, dass der Satz, der da hängen bleibt. Und das Zweite ist, ich bin so irrsinnig inspiriert da rausgegangen. Also in meine, gut, der Podcast heißt auf Code of Creativity. Das ist dann irgendwie ja auch klar, dass ich so an meine eigene Kreativität in Anführungszeichen wieder ein Stück weit rankomme. Ja, von daher glaube ich, dass das kein Zufall ist, dass du heute hier sitzt und bin gespannt auf die nächste Stunde.
Vielen, vielen Dank.
Und freue mich sehr, dass ich wieder an dieser Seite des Mikrofons bin. Geht's dir genauso eigentlich,
auch
wenn du
da
die Seiten wechselst?
Ich mag beides. Also ich liebe es zu interviewen, weil ich wahnsinnig neugierig auf Menschen bin. Mhm. Und ich ja ganz oft entgegengeschleudert bin, weil ich bin ja 38 Jahre Designerin gewesen und mit eigener Agentur zum Schluss lange Zeit. Und mir wurde immer gesagt, ja, du bist ja klar, dass du das und das machst, aber du bist ja auch eine Kreative. Und ich fand das so ermüdend, weil ich sage, nein, jeder ist kreativ und ganz unterschiedlich gelagert. Und das ist irgendwann abgespalten worden und mit so einem Glaubenssatz versehen, dass man nicht kreativ ist. Und geht es nicht um Klöppeln und Malen, sondern es geht einfach darum, auch sein Leben zu gestalten und zu gucken, wie gestalte ich mein Leben? Wie will ich jetzt die nächsten 30 Jahre, die dritte Season sozusagen in meinem Fall, wie will ich die gestalten? Möglichst cool und toll. Und deswegen habe ich diesen Podcast gemacht, weil ich dachte, das muss die Welt wissen, dass Kreativität kein Privileg ist für Eingeweihte, sondern dass es jedem
zusteht. Für die einen Pinsel in die Hand nehmen.
Genau. Weil das ist immer gleich abgespeichert in dieser Richtung und das ist für mich überhaupt nicht so. Und deswegen gibt es diesen Podcast, weil ich bin on mission, weil die Menschen müssen wissen, dass das einfach großartig ist, wenn man sich seiner Kreativität wieder näher kommt. Mhm. Weil du fühlst dich ganz. So. Und das habe ich als kleines Kind schon gespürt und auch im Beruf später war das immer, wenn ich dann irgendwas fertig gemacht habe oder so den Faden bekommen habe, wie ein Design aussehen könnte. Oder nachher mit meinen Designern, wenn ich sie dann angeleitet habe oder versucht habe zu inspirieren. Wenn das dann da steht, ist das wie ein Geschenk an einen selbst. Obwohl es natürlich on purpose ist, weil das war ein Auftrag, den wir machen mussten. Mhm. Oder machen durften. Aber ich fand es immer wieder toll. Und das ist ein Gefühl, was ich jedem gönne. Entschuldigung. Ja. Und das ist, deswegen gibt es diesen Podcast, deswegen habe ich das Buch geschrieben, einfach um Leute anzuzünden.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das dich auch anders nochmal in deine Ganzheit gebracht hat.
Total.
Also, weil so fühlt es sich gerade an,
ja.
Ne, dass du in dir was zu einer Ganzheit bringen wolltest. Und hast du das erst gefühlt oder mit Hilfe des Podcasts?
Das ist eine interessante Frage. Da ich habe ja, wenn du in dem Design-Business oder im Agenturgeschäft bist, dann bist du ordentlich getaktet. Du kennst das. Mhm. Und bist immer bemüht, den nächsten Job reinzukriegen, weil du hast Mitarbeiter und so weiter. Also das ist ja sehr viel auf der Orga- und Organisations- und Akquisitionsebene.
Das aber Dienstleistung,
finde ich. Ist Dienstleistung.
Das Wort finde ich schon ganz passend.
Ja, dienen und leisten.
Genau, und zwar ohne Unterbrechung.
Ohne Unterbrechung, und das steht auch ganz doll auf meiner Stirn tätowiert. Ich liebe das. Also ich liebe es, für Kunden zu arbeiten. Wirklich, das hat mein Leben voll gemacht. Aber dann kam Corona. Und Corona war ja für viele Fluch, aber auch Segen bei manchen.
Was war es denn für dich?
Für mich war es beides. Weil natürlich, wenn du eine Firma hast und nicht genau weißt, ob die Kunden nochmal wiederkommen oder wie das überhaupt kommt und so weiter.
Ja, wie die Welt weitergeht ja auch.
Ja, wie die Welt weitergeht. Also in meinem Mikrokosmos war ich gefühlt, glaube ich, die Erste, die meine Mitarbeiter nach der Pressekonferenz der Politiker, habe ich sie alle zusammen gesammelt und gesagt, so, das wird jetzt anders. Und bereitet euch schon mal drauf vor. Und habe ich sie schon versucht einzuschwingen, dass das jetzt echt schwierig wird. Dann ging Corona voran und wir haben damit irgendwie uns adaptiert. Und das ging auch gut, also wir haben es gut geschafft. Trotzdem gab es ja andere Freiräume und gedankliche, zeitliche. Und ich habe angefangen, auf der Metaebene mich mit Kreativität zu beschäftigen. Was ist das?
Aber anders.
Anders, ja.
Also weil du hast dich ja immer mit Kreativität beschäftigt, aber erklär mal.
Ja, aber das war im Tun. Aber jetzt habe ich gedacht, Mensch, woher kommt das eigentlich? Wie geht das eigentlich? Wie erkläre ich das jemandem, der glaubt, er ist nicht kreativ und so weiter? Und das hat
aus der Seinsebene, oder?
Ja, aus der Seinsebene, aber auch auf der kognitiven Ebene tatsächlich. Was ist das genau? Woher kommt das? Und so weiter. Und dann war ich wie so ein Trüffelschwein und habe angefangen, mich da richtig reinzugraben. Und habe das in eine Keynote verpackt, um meinen Kunden, die natürlich auch wir alle zu Hause saßen, die Zeit ein bisschen schöner zu machen. Und habe tatsächlich gesagt, so, bevor ihr euch nun völlig irre macht mit all diesen Teams-Calls, möchte ich euch mit einem weiteren Teams-Call, aber mal mit Kreativität euch beglücken für eine Stunde. Und das kam relativ gut an. Ich habe dafür auch kein Geld genommen. Ich wollte die einfach ein bisschen upliften, sozusagen aus dieser Hilfe, was machen wir alles und so weiter. Und daraus ist irgendwann der Podcast entstanden. Dann dachte ich so, jetzt mache ich das anders. Jetzt mache ich einen Podcast, genau über dieses Thema. Und dann habe ich natürlich meine Peer Group, die so um mich rum waren, Fotografen, alle, mit denen ich sonst gearbeitet habe, eingeladen in diesen Podcast. Und das war das größte Geschenk, glaube ich, an mich selber, weil das hatte ich natürlich gar nicht vorgehabt so, oder nicht geahnt, dass es mich so berührt. Wenn du mit Menschen jahrelang zusammenarbeitest, für ein Ziel, für ein Foto, für eine Illustration, für was auch immer, und du dich dann eine Stunde mit ihnen hinsetzt und mit deren Kreativität sprichst und was das mit denen macht. Ich bin jedes Mal rausgeschwebt aus diesen Gesprächen, weil ich dachte, wie cool ist das denn? Weil die Zeit nimmst du dir nicht, wenn du an einer Sache arbeitest, im Studio oder wo auch immer. Ja, und deswegen beglückt mich das immer mehr und rauszufinden tatsächlich, manchmal auch im Gespräch, ich hatte mal eine Choreografin, die sagte, ich weiß gar nicht, was ich brauche für mich, um kreativ sein zu können. Da sage ich, was tust du denn? Naja, wenn ich so ein Stück vor der Brust habe, was ich irgendwie choreografieren muss, dann brauche ich einen großen Raum, Licht, Platz und Spiegel. Ich so, wie cool ist das denn?
Hallo?
Ja, da ist es doch. Die war so glücklich, als ich aus dem Podcast rausging. Ich dachte, ja, das ist genau meine Kraftressource. Dann sitze ich manchmal 2 Stunden nur in diesem großen Raum und lass erst mal kommen. So. Und irgendwann stehe ich auf und fange an zu tanzen. Und versuche da, und das fand ich wunderschön. Deswegen ist das eine never-ending story, der Podcast.
Total schön. Also bei mir kommt ganz viel Verbundenheit an. Also weil genau wie du es eben beschrieben hast, dass du davor gibt's irgendwie ein Briefing, ja, so, und dann schmeißt du dich da rein.
Volle Kanne.
Mit all dem, um dann anschließend ein Produkt oder ein Bild oder was auch immer daraus zu holen. Und im Grunde bist du aber getrennt von dem Kunden.
Genau.
Und es fühlt sich aber eben wahnsinnig verbunden an, den in dein Feld einzuladen. Also nicht nur mit diesem Briefing und ich will das so und das Produkt muss dann nachher so, sondern dass du die in ihrer Ganzheit gesehen hast, was die wahrscheinlich auch ziemlich berührt hat.
Total, total. Und manchmal ist es ja so, dass wenn du Menschen kennenlernst in deinem beruflichen Kontext und die dich lange begleiten, wie ein Fotograf, Hendrik Kosmann, mit dem ich lange, lange fotografiert habe, gefühlt habe ich dann mein erstes Designerleben in seinem Studio verbracht, weil wir damals noch analog fotografiert haben, mit vielen Entwicklungszeiten. Mhm. Und Hendrik war immer mein Fels. So, immer wenn ich da ins Studio kam, und das war ja mühsam, es war Still-Life-Fotografie, bis du dann den Glanz so hast und so weiter. Es war echt viel Arbeit. Und immer wenn es nicht so klappte, sagt er, weißt du, es gibt immer eine Lösung. Wir kriegen das hin. Mhm. Und dieses ist zu meinem Introjekt geworden, ohne dass ich das wusste. Und im Podcast kam das raus, dass er sagte, genau diesen Satz sagte. Und ich guckte ihn mit solchen tellergroßen Augen an und sage, crazy, das ist mein Satz, seitdem ich dich kenne. Mhm. Es gibt immer eine Lösung. Manchmal ist sie teuer, schwierig, leicht, fröhlich. Also es gibt immer eine. Mhm. Und das fand ich irgendwie lustig. Das sind so Perlen, die dann da so mit rauspoppen. Und das fand ich wahnsinnig beglückend tatsächlich.
Mhm. Also es ist nicht eindeutig zu beantworten, weißt du, wir kamen daher, wie du in deine Ganzheit gekommen bist, ob der Podcast geholfen hat oder ob du geholfen hast, also
oder ob es auch noch offen ist, also auch noch auf der Suche. Bei mir kam so dieser Satz, oder auf der Suche, Fragezeichen.
Ja, also ich habe sehr viel darüber nachgedacht, in den letzten Tagen besonders, weil mein Vater wäre am Sonntag 90 geworden, wäre ja noch am Leben. Mhm. Er ist mal nur 68 geworden, also das ist schon echt eine Weile hin. Mhm. Und ich habe darüber nachgedacht, wieso meine Entwicklung war als Kind und wie es dann für mich folgerichtig war, dass ich irgendwann Gestalterin wurde, also Designerin und so weiter. Und jetzt zu diesem Podcast rundet sich in der Tat was und mit dem Buch. Weil für mich war Kreativität, als ich klein war, eine Kompensationsstrategie, weil ich kam aus einem Elternhaus, was ziemlich intens war. Also meine Mutter war zauberhaft, mein Vater natürlich auch. Aber
das waren die besten Eltern, die du finden konntest.
Natürlich, das waren halt meine. Genau. Ja, es waren halt meine. Und ich liebte die alle sehr, meine große Schwester auch. Aber ich war so als letztes in diese Familie geplumpst und meine Schwester
war sechs.
Wir waren so zu zweit, meine Schwester war 6 Jahre älter. Ich kam da als Nervkind, weil mit 6 nervt dann so eine kleine Schwester, aber egal. Und es war echt anstrengend. Also ich habe das schon als sehr kleines Kind als sehr anstrengend empfunden. Wollte das aber nicht so haben. Ich wollte das anders. Ich wollte das schön haben und ich wollte mir das schön machen. Und ich habe alles versucht, sozusagen mir vorzustellen, wie es anders geht. Und dafür bin ich dann auch losgegangen mit meinen kleinen Kinderschritten und habe mir immer Dinge vorgestellt, wie ich es haben möchte. Und bin dafür aber auch losgegangen, weil das war nicht nur das Träumen, sondern ich wollte es anders. Und das hat mich ja einfach meine ganze Kindheit begleitet. Und ich habe immer gedacht, und es funktionierte dann auch. Also in meinem
Beispiel.
Ein Beispiel. Da in unserer Familie durfte man irgendwie am Wochenende oder auch abends keine anderen Kinder mit zum Essen bringen, was ich furchtbar fand. Mhm. Aber das war wohl die Zeit, dann war das nicht so. Das können ja auch interne aus der Familie besprochen werden und das sollen dann keine anderen Leute
essen.
Ja,
voll.
Also, ganz schlimm. So, und ich fand es furchtbar. Und in der Nachbarschaft gab es eine Familie mit 5 Kindern, was ich schon wahnsinnig viel fand. Und da war immer Tohuwabohu. Und es war ein großer Tisch und alle waren eingeladen. Und ich bin immer dahin gegangen, habe mir die ausgeguckt und habe da mit Armut gegessen, wenn es ging, oder Mittag gegessen.
Lisa, das kennst du auch ganz gut,
ich kenn,
ne?
Ich kenne das so gut, aber das totale Gegenstück. Also, weil bei uns waren ja sehr viele.
Ja.
Und ich, meine beste Freundin, die hatte ich schon, glaube ich, mit 3. Also, ich meine, da geht noch gar keiner aus dem Haus. Aber die habe ich im Nachbargarten gefunden und war dann da, weil die war Einzelkind.
Oh, okay.
So, also deswegen schön, wie du es beschreibst. Bleib da nochmal.
Mhm. Ja, es war einfach für mich. Und da gab es auch nicht zu Weihnachten 93.000 Geschenke für alle, weil das konnten die sich gar nicht leisten. Mhm. Da wurde immer gezogen, wer dieses Jahr dran ist.
Oh.
Und einer bekam ein großes Geschenk und die andere bekam ein kleines Geschenk. Und das wurde immer jedes Jahr anders. Und sie waren alle glücklich. Ich hatte das Gefühl, die hatten auch einen großen Bulli. Und dann wurden mal alle Kinder in diesen Bulli gepackt und wurden dann durch die Gegend gekutscht. Ich fand es mega. So. Und auch angenommene Kinder, da waren nicht nur die eigenen, das waren 3 eigene und 2 angenommene Kinder, Pflegekinder, die nachher adoptiert wurden, auch unterschiedliche Hautfarben. Also da war richtig Thermik, aber fröhlich. Mhm. Und das fand ich, ja, mich hat das auch fröhlich gemacht. Jedes Mal, wenn ich da weg nach Hause musste, war es nicht ganz so schön, aber war halt so.
Und konntest du da besser sein mit dem, was dich interessiert hat?
Ja,
Und ja. Das ist es meistens, glaube ich, dass wir einen Resonanzraum ja. suchen, je früher, desto besser.
Ja,
indem wir uns irgendwie fühlen oder gesehen werden oder irgendwas bekommen, was es zu Hause nicht gibt.
Ja, weil diese Mutter dieser 5 Kinder war einfach so eine richtige Löwenmutter mit so einem Riesenherz. Mhm. So, meine Mutter hatte auch ein großes Herz, aber ich glaube, die war viel zu beschäftigt mit meiner großen Schwester, die der Troublemaker war sozusagen. Mhm. Und ich floh unterm Radar und war das angepasste Kind im Sinne von, es funktionierte alles, Schule ging. Also ich war irgendwie, ja, und dann war sie auch noch fröhlich. Also ich musste mich um mich wurde sich nicht so gekümmert. Mhm. Ja, klar wurde ich versorgt und alles, aber es war irgendwie anders. Und meine Eltern waren unglaublich verzankt mit sich und dem Leben. Da war immer ordentlich Action. Und das wollte ich nicht.
Aber bei der anderen Familie war ja auch viel Action.
Ja, aber fröhliche Action. Also ich meine, da war auch natürlich Trouble und auch Thermik, aber irgendwie wurde das in so eine, da war man in so einer Bubble. Mhm. So, und die war voll mit Liebe und Kreativität und Durcheinander und Alarm und Heulerei und kaputtlachen, bis man nicht mehr konnte. Also es war anders. Es war lebendig so und nicht so starr.
Mit allem, ne?
Mit allem. Mhm. Und mit dem Guten und mit dem nicht so Guten.
Und hast du noch Kontakt zu der Familie oder zu den Kindern, weil mich natürlich interessieren würde, wie die einzelnen Kinder, also ob du das weißt, empfunden haben, weil es empfinden ja nicht alle Kinder gleich, aber ich finde es total schön, wie du beschrieben hast, was für dich da alles drin war.
Ich habe nur noch zu dem großen, zu dem ältesten Sohn ab und an Kontakt, den ich auch richtig toll fand, also er war ein paar Jahre älter als ich.
Ja, natürlich, hallo.
Und war so aus wie ein Indianer und ich fand ihn super. Ja.
Dann könnten wir eine eigene Stunde draus machen. Ja, wen wir als Kind so himmlisch fanden.
Wahnsinn. Oh. Ja, und den fand ich mega, mit dem habe ich noch ab und zu Kontakt und tatsächlich auch mit der Mutter. Also die ist ja nun auch deutlich über 80 und mit der telefoniere ich ab und an. Und die ist immer noch so, als wäre sie wie damals. Also die ist so wach, so fröhlich am Telefon, dass ich mir denke, so wow, ist gebrechlich, hat 1000 Sachen, aber ist einfach immer noch so voller Energie, so Lebensenergie, unabhängig von körperlichen Themen.
Aber du weißt jetzt nicht genau, wie es den anderen gegangen ist oder das ist auch nicht mehr das Thema. Muss es ja auch gar nicht.
Nein. Aber es war eine coole Zeit. So. Mhm. Und das war eben zum Beispiel ein Beispiel.
Ja. Das heißt, da hast du das Gefühl bekommen, das Lebendigsein, das Buntsein ist ganz normal.
Ja, ist ganz normal und ist etwas, was gut zu mir passte. So. Und ich fand auch mal toll, ich meine, ich habe selber keine Kinder, aber damals hätte ich mir vorstellen können, ich will genauso viele Kinder. Mhm. Ich will auch so einen riesen, verbunden, verrückten Stall voller Leben. Mhm. So. Und Leben kam anders, aber diese Energie und dass man auch in diesem Chaos echt gestalten kann und das sich schön machen kann als Familie, das hat mich wahnsinnig angezündet. Und und das habe ich anders in mein Leben gebracht, aber für mich waren meine Designer auch meine Kinder. Also ein Stück.
Ja.
Total. So, und die habe ich natürlich manchmal vom Praktikanten bis zum Kreativdirektor begleitet, so in meiner Agentur, der letzten jedenfalls. Und das zu sehen, wie die sich entwickeln und wie man nur Anstups gibt und nicht von oben sagt, das musst du jetzt aber so machen, hat mich auch jedes Mal wieder beglückt, Entwicklungen zu sehen. So.
Das ist, glaube ich, ein ganz großes Geschenk für viele Menschen und ich weiß gar nicht, ob so viele das dann zurückgeben. Ich habe im Auto auch drüber nachgedacht. Und wir reden ja, also dass die meisten reden von jemand ist kinderlos. Mhm. So. Aber letzte Woche oder vorletzte Woche hat Astrid Nöring, die sprach, haben wir gar nicht explizit so drüber gesprochen, aber die sagte, sie sei kinderfrei.
Ach.
Und das fand ich so schön, da mal die andere Brille aufzusetzen. Ja. Und ich habe so an die Frauen in meinem Leben gedacht, denen ich begegnet bin oder mit denen ich war, die kinderfrei waren und dass die ganz häufig Berufe hatten, wo sie richtig viele Kinder hatten. Es sind halt nicht die man auf die Welt gebracht hat. Aber was für ein Segen. Also ich weiß, dass beide hatten eine Grundschullehrerin, die keine eigenen Kinder hatte. Mhm. Und es war völlig klar. Also das die wirklich 4 Jahre eine richtig tolle Mutter hatten.
Wie toll. Wie toll.
Also ich glaube, du lehrst du nicht auch? Oder war das mal? Das könnte dunkel erinnern.
Nein, ich mache Keynotes, aber nicht lehren. Aber das wäre auch etwas, was ich gerne machen würde. Also meine Idee ist irgendwann, wenn ich mein Leben sich nochmal dreht, also ich nicht mehr coache, wenn ich nicht mehr male, also malen werde ich wahrscheinlich immer, aber dass ich tatsächlich in die Schulen gehe und es gibt ja das Fach Glück. Und ich
bei
möchte,
uns noch nicht, oder?
Wie bitte?
Bei uns noch nicht.
In manchen Schulen gibt es das schon.
Ah, okay. Ja. Den ich baue. Also,
und ich würde gerne das Fach Kreativität machen, nicht im Sinne von besser malen können.
Kunst.
Um Gottes Willen. nein, sondern ich möchte denen sagen, dass ihr gestalten könnt euer Leben, egal in welcher Phase ihr gerade seid, und dafür loszugehen und sich tatsächlich zu überlegen, wie möchte ich es? So, weil ich habe es wahrscheinlich aus Angst oder auch aus Frustration oder auch aus Begeisterung. Ich konnte manchmal nachts nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war, der Tag sollte schon anfangen, weil ich so viele Ideen hatte, wie es nächsten Tag werden soll. So, und muss man das nicht unbedingt machen, aber ich würde denen gerne zeigen, ihr habt die Kraft, das zu tun. Und ihr müsst einfach losgehen und das machen. Das würde ich gerne tatsächlich in den Schulen machen wollen.
Das ist eigentlich eine Erlaubnis.
Ja, eine Erlaubnis.
Ganz also, genau. Weil das fehlt ganz vielen.
Ja.
Kindern auch. Kannst du auch was zu sagen?
Ja, tatsächlich gibt's. Meine Kinder sind ja in dem Alter, dass sie, alle Mütter sind schon total genervt, weil die reichen diese Freundschaftsbücher rum. Ja, alle
Poesiealbum hieß das früher.
Das zehnte Buch und wieder kleben und basteln und ausschneiden. Mittlerweile können die Kinder ja selber schreiben. In der Kita war es besonders anspruchsvoll für die Mütter. Aber weswegen ich das erzähle, ist, da gibt's ein Fach, eine Textbox, und da steht, also in dem Buch meiner Kinder, da steht drin, wenn du ein Unterrichtsfach erfinden könntest, welches wäre das? Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, meine Tochter hat da auch Kreativität reingeschrieben.
Ja. Ja, so. Weil es ist so, weißt du, wenn man kreativ ist, und es ist egal, was es ist, ob es Kochen ist, ob es whatever. Wenn du das machst, dann bist du dir selber näher. Das klingt wahnsinnig spirituell, aber dass du fühlst dich anders. Mhm. Und ich glaube, ich kann, wenn ich in so einem kreativen Flow-Prozess bin, dann fühle ich, das ist so wie Brausepulver, was so hochbabbelt. Und deswegen stelle ich das häufig auch im Podcast, wo fühlst du deine Kreativität, wenn du das tust? Und was macht das mit dir? Weil es ist mich beglückt, dass das rauscht einmal durch meinen Körper und ich bin voll in dem Element. Und dann bist du, dann könnte neben dir die Welt untergehen, weil du bist mit dir komplett. So.
Ich hab dann auch tatsächlich so, ist das ein Gefühl oder Momente wie Flow?
Ja, ja.
Also, ne, ich schalte dann komplett den Raum um mich ab. Ich stelle dann auch nicht mehr, weiß dann nicht, wie spät es ist oder irgendwie was los ist, und kann dann auch nachts nicht schlafen, weil ich dann am liebsten weiterarbeiten würde.
Genau, und so. Das kannst du kreieren. Du kannst manchmal, also ich weiß noch, ich saß irgendwann mal in der Agentur, hatte eine Idee für ein Produkt oder für ein Design, hab gescrabbelt, hab das fertig gemacht. Damals hatten wir noch nicht so viel Computer. Und ich war wie auf so einer Welle. Es war Freitagabend, es war 9 Uhr, alle waren schon weg. Und ich war voll drin in meinem Element. Und dachte so, und in dem Moment, wo ich das realisierte, war es schon wieder weg. Also ich konnte es nicht festhalten. Ich so, schade. Es war so schade. Und in der Recherche tatsächlich für diese Kino, die ich da in Corona Time geschrieben habe, bin ich auf Flow gekommen. Natürlich, was ist Flow, wie geht das und so weiter. Und das kannst du kreieren. Du kannst dir Flow-Momente kreieren. Und das fand ich, das war wie ein neuer Schlüssel.
Kannst du die Definition einmal erklären für alle, die das nicht...
Also, tatsächlich, also das ist von Csikszentmihalyi Heil. Der hat der kommt aus der positiven Psychologie. Der hat diesen Flow-Moment oder dieses Flow-Prinzip entwickelt und so weiter. Das heißt, der ist immer nach Amerika gegangen und hat damals Leute interviewt, die besondere Fähigkeiten hatten. Also besondere Sportler, besondere Maler, Komponisten und so weiter. Also die wirklich extraordinär waren. Und hat sie gefragt, wie kommst du zu deinen Ergebnissen? Wie geht das? Und dann haben ihm das erzählt und er sagt, Dann hat er irgendwie 20.000 Leute mit Pagern ausgestattet, also so die Vorstufe vom Handy, die man so am Gürtel hatte, und hat sie zu unterschiedlichen Zeiten angepaged und gesagt, okay, was tust du gerade? Bist du glücklich? was machst du und so weiter. Und am Ende von dieser Studie hatte er irgendwie 93.000 Tonnen Papier und hat das mal durchforstet und hat gesehen, okay, da sind Pattern, also Dinge, die immer gleich sind. Mhm. Und daraus hat er das Flow-Prinzip entwickelt und das bedeutet, als erstes einmal ein selbstgestecktes Ziel. Also wenn du eine Idee hast, dein Ziel, nicht das Ziel von jemandem anderen. Mhm. Du kannst es auch in der Gruppe machen, aber erstmal, wenn es nur um dich geht, ein selbstgestecktes Ziel. Dann musst du dich konzentrieren auf ein Minimum von äußeren Reizen, das heißt am besten in einem Raum, wo du nur mit dir bist, erstmal keine Ablenkung hast. Also wirklich Fokus auf das Thema, was du gerade machen möchtest. Und allein da hapert es bei vielen schon, mhm, weil du einfach, wir sind ja in so einer Dauerbeschallung von allem Möglichen. Mhm. So, und dann geht es darum, eine Balance herzustellen zwischen der Herausforderung, also
was dem, das, was du kannst.
Und dem, was du kannst. Mhm. Das kann man wirklich wie so eine Achse sehen. Und wenn es nicht herausfordernd genug ist, dann ist es langweilig und du kriegst ein Bore-out im schlimmsten Falle. Mhm. Es muss immer so ein bisschen so an deiner Schmerzgrenze so, huha, schaffe ich das, sein. Und wenn das dann trifft, das heißt, manchmal musst du deine Fähigkeiten ausbauen, vielleicht musst du einen Kurs machen oder einfaches Beispiel, du willst einen Marathon laufen und kannst schon 10 Kilometer gut laufen, ohne dass du unter das Sauerstoffzelt musst. Das heißt, was tue ich, wenn ich einen Marathon laufen will oder einen Halbmarathon? Suche ich mir einen Trainer? Brauche ich vielleicht irgendwie einen Plan? Brauche ich neue Laufschuhe und so weiter? Und dann fängst du an zu trainieren. Und irgendwann macht es bumm. Und dann bist du tatsächlich in diesem Flow-Moment, diesem Flow-Kanal. Das ist mega. Und wenn du dann merkst, das, was ich tun kann, um das Ziel zu erreichen, das gibt dir ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Mhm. So. Und das ist, glaube ich, der Moment, der einen glücklich macht. Und darauf hast du Einfluss. Jeder hat das. Jeder kann das. Das ist kein Hexenwerk, keine Raketenwissenschaft.
Wann hast du das, Cesar? Im Moment.
Ich habe das beim Tanzen. Mhm. Das ist aber völlig absichtslos.
Ja.
Ne? Also da habe ich nicht vorher irgendeine Intention oder will was. Ich will nur den Zustand.
Aber du gehst dahin, weil du tanzen willst.
Ja.
Genau.
Und weil ich weiß, wie sich das anfühlen kann.
Ja.
Und habe ich ja schon 4000 Mal erzählt, dieses, ich bringe mich zum Tanzen, also ich fahre mich dahin, mhm, und wir sind gerne getrennt voneinander, mhm, aber das Auto ist groß genug. Und wir fahren aber immer zusammen zurück.
Mhm. Ja.
Und das ist einfach eine Garantie und das ist der Mega-Flow.
Ja, total.
Ja. Also habe ich auch noch bei anderen Sachen, also habe ich auch in meiner Arbeit irgendwie in der schamanischen Arbeit. Ich wollte
gerade sagen, das kam bei mir so, ne? Wenn du Aufstellungen, ja, machst oder so und, ja, merkst so, dass, ja.
Aber auch eben in diesem One-to-One, ich fühle was, fällt wo was Resonanz fehlt. Mhm. Genau, also ich habe eine Resonanz von meinem Client, von gegenüber, ob jetzt Mensch oder Tier. Und dann ist sofort dieses, mhm, Gefühl von, haha, okay, genau, hier der Raum, da bin ich zu, ja, Hause und da ist alles gut, da gucke ich nicht auf die Uhr. Und da läuft es dann einfach. Das ist schön. Mhm. Und du?
Tatsächlich auch, also im Kreativen, also im Schöpferischen, so das, keine Ahnung, malen, basteln, kleben, mhm, wir so sagen. Und auch, also das beim Tanzen, das kann ich mir vorstellen, weil wenn ich es mal zum Tanzen schaffe, dann ist immer dieser Moment da von Einklang, mhm, mit mir selber. Ich würde sagen, das ist auch so ein Moment. Beim Segeln habe ich das tatsächlich auch.
Das glaube ich total.
Ja, weil da ist immer wieder, ich mache das seitdem ich, also wirklich ist es, Helge sagt das mal ganz schön, das ist, mir fließt das Wasser durch die Adern anstatt von Blut. Mhm. Und das fühlt sich auch so an und trotzdem ist jedes Mal der Respekt vor der Natur und kann ich das und ist das, also das ist einfach, ja, ich finde es challenging nach wie vor jedes Mal. Also ich wachse da jedes Mal ein. Jedes Mal, wenn ich das Boot betrete, bin ich danach ein Millimeter, Mini-Mini-Stück wieder gewachsen. Mhm. Mhm. So, weil ich habe die Fähigkeiten und trotzdem ist es immer wieder.
Ja, es ist immer wieder, weil du weißt ja nicht, was passiert, ob da, genau, plötzlich eine Böe kommt oder irgendwas.
Ja, und nichts ist da, das ist nicht vorhersehbar. Also, ja, so wie du sagst, du weißt nicht, wie ist das jetzt, wie fährt sich das Manöver, bleibt irgendwo was hängen, musste spontan reagieren. Also da ist schon auch immer, ich komme immer mit viel Spannung und Anspannung auch an Bord.
Schönes Bild.
Da ist auch viel Altes, jetzt schweife ich ein bisschen ab, ganz viel Altes von so, ich kann das nicht und ne, und so weiter und so fort, auch wenn ich weiß, mein Kopf weiß, ich kann das. Und ich gehe immer, also in der Sekunde, wo ich aus dem Hafen bin, fällt quasi alles von mir ab. Also in dem Moment, wo ich mit dem Schiff den Hafen verlasse. So, fällt dann alles ab. Und wenn ich wieder zurück bin an Land, ja, ist herrlich. Bin ein Stück gewachsen.
Total. Und ich habe das auch manchmal beim Journalen. Also ich mache so eine Morgenroutine.
Das stimmt.
Und ich irgendwie habe ich das gestern angefangen und reflektierte über den Geburtstag meines Vaters. Und plötzlich waren drei große Seiten voll. Und ich dachte, was schreibe ich denn hier alles? Das war unglaublich.
Wer schreibt hier?
Ja, das war schön,
war
schön.
Und ich würde mal mutmaßen, wir sind ja drei Podcasterinnen an einem Tisch.
Ja.
Also sonst würden wir keinen Podcast machen in der Zuverlässigkeit, die wir alle produzieren. Weil da habe ich auch Flow.
Ja,
komme ich auch rein, immer wieder raus. Aber es zieht mich magisch.
Ja.
Und dann fliege ich da wieder rein und dann ist es einfach ein schönes Gefühl, zusammen zu sein, auch dieses eben live zusammenzusitzen und dieses Energiefeld zu kreieren.
Absolut.
Von was ist mit uns?
Ja.
Ne? Was verbindet uns? Was hast du für Erfahrungen? Wie ging dein Leben? Wo kann ich was von dir lernen? Ich gehe aus jedem Podcast und kann 5 Sachen aufschreiben, die ich gelernt habe.
Stimmt.
Das ist wundervoll, also mindestens. Oder eben auch diese Verbundenheit gibt auch so einen Flow für mich. Aber das habe ich jetzt auch vorne in meinen Stärken und Talenten. Und das ist eben verteilt.
Ja, es wird wahrscheinlich ein sehr Hands-on-Podcast, weil an der Stelle, wo du das Journaling gerade sagst, musste ich das. Du hast mir ein Buch geschenkt heute Morgen. Das Buch heißt Mach dieses Buch fertig.
Und zwar im wahrsten Sinne.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
In allem. In allem.
Man muss quasi jede Seite gestalten, aber es gibt immer einen kleinen Kurzimpuls. Also ich habe jetzt einfach mal eine Seite aufgeschlagen. Oh. Die würde ich sagen, machen wir im Anschluss mal zusammen.
Okay.
Da steht, krame die Fusseln aus deiner Hosentasche und klebe sie hier ein.
Okay, stark.
Also, du hast das schon gemacht, das Buch.
Ich bin und
das
dabei. Das hat mich total gehuckt. Das hat mich total gehuckt. Ich war in Deichtorhallen am Wochenende, denke, ich sehe dieses Buch und ich habe mir fest vorgenommen, nichts aus dem Museumsshop mitzunehmen. Hat nicht geklappt.
Das klappt mit meinen Kindern auch nicht.
Und es ist mega, weil es ist die Erlaubnis zum Chaos. Also du sollst es auch kaputt machen, du sollst es hinterher schleifen. Also du sollst mit dem unter die Dusche gehen.
Ach, witzig.
Ja, alles. Du darfst richtig.
Welche Seite hast du gegriffen, Cesar?
Ich kriege schon Flash.
Und wir haben noch gar keine Brause getrunken.
Also ich will auf jeden Fall eure Fussel nachher haben.
Ja, pass auf, ich stehe jetzt auf die Seite, die kommt entweder vor oder nach. Also, male ein wirklich abscheuliches Bild. Such dir ein widerliches Thema wie Abfall, Kacke, tote Dinge, fiese Typen, Schimmel, kurze Dreck. Ich habe so einen Fäkalhumor, jetzt ist das mal raus. Ja. Das wird meine Lieblingsseite.
Starkes Buch. Oh. Das ist mega. Ich habe das über Amazon bestellt für ein paar Freunde von mir und die kriegen das jetzt zu Ostern.
Ich lache mich doch.
Wirf was.
So eine Zielscheibe. Pass auf, wirf was. Einen Bleistift oder einen Ball, den du vorher in Farbe getaucht hast.
Ja, so.
Könnte man auch ein Ei drauf werfen.
Auf jeden Fall.
Ja, so, also ein rohes, meine ich.
Wenn er vor allen Dingen daneben fliegt, dann. Ja, ist halt so. Ja.
Musst du renovieren.
Ja.
Schade.
Total stark.
Oder du kommst in mein Atelier und dann machen wir das da.
Starkes
Buch. Nee, das machen wir hier. Also, das ist ja, wir sitzen hier auch an unserem Kreativtisch. Tatsächlich diese ganzen fehlenden Ecken von dem Tisch ist, weil das ist irgendwann vor 100 Jahren mal ein billiger Tisch gewesen. Und jedes Mal, wenn wir hier irgendwas aufkleben, ziehen wir die Hälfte vom Tisch mit ab.
Aber sieht super aus.
Was den Tisch
also
nicht
von daher, der darf alles, der Tisch.
Ja.
Zurück zum Thema. Also wir verlinken das Buch.
Ja,
unbedingt. Genau wie die Meditation, genau wie den Podcast von Annette. Also da gibt's eine Menge Links. Müsst ihr in die Shownotes gucken.
Sehr gut. So, also wir sind ja, würde ich sagen, ziemlich im Flow.
Mhm.
Wie war das denn als Kind dann nicht im Flow zu sein? Weil das ist wirklich beachtlich, finde ich. Oder das ist wichtig, dass wir uns da begegnen, wo wir herkommen. Also wie es war und um dann zu gucken, wo will ich hin oder was habe ich schon alles geleistet, finde ich, kann man sich auch mal ordentlich loben.
Das stimmt, also
ist Tee.
Ich bin nicht auf dem Klo. Sie ist nicht auf dem Klo. Nee. Tatsächlich, war ja viel Druck zu Hause und der hat sich auch in meinem Kopf manifestiert. Ah. Ich habe Migräne, seitdem ich 6 Jahre alt war und fand das irgendwie ziemlich blöd auch. Und ich musste jeden Freitag war mein Vater zu Hause, hatte Bürotag, meine Mutter war arbeiten. Was ich total furchtbar fand, dass sie arbeitete, also nicht, dass sie arbeitete, aber dass sie nicht da war, weil mein Vater ganz schön aggressiv war und uns auch ganz schön gebeutelt hat, meine Schwester und mich. Und ich war 12 und dann habe ich zu ihm gesagt und habe ich gedacht, so kann ich das nicht weitermachen, weil ich hatte so viel Migräne als Kind und war so erschöpft zwischendurch, dass ich dachte, das geht nicht. Und ich musste immer Hausaufgaben vorzeigen, hatte die dünnsten Schulhefte, weil ich keinen Tintenkiller benutzen durfte. Also es war so alles irgendwie schwierig und ich dachte, jetzt ist Schluss und jetzt muss ich das ändern. Und bin zu meinem Vater gegangen, der gefühlt 3 Meter groß war und 2 Meter breit und habe zu ihm gesagt, ab heute ist Schluss. Ich zeige dir keine Hausaufgaben mehr.
Oh, yeah.
Und ich bin selbstverantwortlich für meine schulische Leistung und ich dachte, er schlägt mich tot. Weil ich hatte solche Angst und ich dachte, jetzt tut sich wahrscheinlich die Erde unter mir auf und ich bin weg. Und nichts dergleichen passierte. Er schlug mich nicht, er guckte mich nur an, zuckte mit den Schultern und ging weg. Und ich sag, krass. Und dann, seitdem hat er mich weder angefasst, mich geschlagen, gar nichts mehr. Ich konnte alles machen, was ich wollte. Also in meinem Rahmen natürlich, aber er hat mich weder gefragt, wie meine schulischen Leistungen sind, ob ich gut oder schlecht bin, ob ich sitzen bleibe oder nicht. Habe ich vorher anmoderiert. Dieses Jahr, wenn ich den und den Lehrer kriege, war es das mit der Klasse. War auch genau so. Aber ich habe nachher Abitur gemacht. Ich bin nach Hamburg, ich bin mit 17 ausgezogen, habe in Hamburg Abitur gemacht. Und das war für mich, also das ist ein Game Changer, ganz schön hart, aber hat mich enorm stark gemacht in dem Moment, weil ich den Druck nicht mehr hatte. Ich hatte trotzdem noch Migräne, also die hatte ich dann noch bis vor 4 Jahren oder 2 Jahren. Aber für mich war das so ein Impuls. Das war so die größte Hürde in meinem Teenager-Alter, wo ich dachte so, okay, das habe ich jetzt gewuppt und jetzt wird nur noch alles cool für mich. Und das ist auch tatsächlich so geschehen. Also ich habe dann angefangen, ich wollte Design studieren. Mein Vater war natürlich überhaupt nicht mit einverstanden, weil mit Kunst verdient man kein Geld. Also Design war Kunst. Also musste ich dann erstmal eine Ausbildung machen. Habe gesagt, okay, ich muss eher auf den Studienplatz warten, dann mache ich das.
Und passte das dann zum Thema oder war das Versicherungsmakler?
Nein, Werbekauffrau.
Ah ja, na gut.
Das war schon, das war schon cool. Und ich habe da zwar immer im Design gesessen, aber die Ausbildung habe ich gemacht. Und er hoffte natürlich, wenn ich die Ausbildung fertig habe, dass dann ein Vertrag auf dem Tisch liegt und ich natürlich dann gerne Werbekauffrau bleibe. Ja, aber den Deal hat er ohne mich gemacht. Ich sage, hey, wir hatten vorher eine Verabredung, ich mache das und danach studiere ich Design. Ja, fand er natürlich nicht so toll. Und dann bin ich auch erstmal als Praktikantin in eine Agentur gegangen, weil es gab keinen Studienplatz so schnell. Und dann hat er ein halbes Jahr nicht mit mir gesprochen. Ja, also das war so die, aber irgendwann später, als er dann merkte, dass man damit durchaus Geld verdienen kann und dass ich wohl das auch ganz gut gemacht habe, war damit schon einverstanden. Aber der Weg war auch da, echt hart. Aber gut, ich war dann so weit emanzipiert von meinem Vater, dass ich sagte, ja, dann musst du halt nicht mit mir reden, dann ist das so.
Naja, it's pretty hard.
Ja, das war hart, aber ich habe mehrere Jobs gleichzeitig gemacht, um mein Leben hier auch in Hamburg zu finanzieren und ich war nicht abhängig von ihm, also nicht geltlich. Emotional natürlich, weil es mein Vater ist, aber ja, war mein Weg.
Und konntest du ihm verzeihen irgendwann?
Ja, ich bin ja mal eine Weile nach New York gegangen, habe da ja in der Agentur gearbeitet und habe zu ihm gesagt, pass auf, wenn ich nach New York gehe, dann wäre doch toll, wenn du kommst und dann reisen wir durch Kanada. Mein Vater war, als er so Anfang Mitte 20 war, ist er nach Kanada ausgewandert und wollte da eigentlich bleiben. Wurde von meiner Mutter, die er schon kannte, zurückgepfiffen. Und dann ist er nach 2 Jahren zurück. Er war aber nur im Osten von Kanada. Und ich hatte die Idee, wenn ich in Amerika bin, lass uns doch mal von Ost nach West mit dem Camper fahren. So war mein Plan und das fand er auch irgendwie cool. Aber er erkrankte und kurz bevor ich nach New York ging, war es schon echt schwierig. Mein Vater hatte Krebs. Und so weiter. Und dann ging das Jahr voran in New York und er meldete sich nicht. Und dann sage ich, hey, wir hatten einen Plan. Wir wollten nach Kanada, wenn du dich noch erinnerst. Und dann bin ich nach Hamburg zurückgeflogen, habe ihn überrascht für 2 Wochen. Habe gesagt, pass auf, wir hatten einen Plan. Wie sieht's aus? Meint er, er traute sich das nicht mehr zu. Also er hatte schon Chemo und doofe Behandlung hinter sich und war schon ein bisschen anders. Da sage ich, gut, dann machen wir nicht Kanada von Ost nach West, sondern wir machen was anderes. Irgendwas machen wir, 2 Wochen. Meinte, alles klar, dann war ganz angezündet und dann haben wir uns nachher in Boston getroffen und sind die ganze Ostküste hochgefahren. Immer so einen Tag bleiben, einen Tag fahren, einen Tag bleiben, einen Tag fahren. Bis nach Bar Harbor, also kurz vor der kanadischen Grenze. Und das war das intensivste Erleben mit meinem Vater, wie ich es noch nie vorher hatte und danach auch nie wieder hatte. Und ich habe ihm alles gesagt. Ich habe mich komplett auf seinen Rhythmus eingestellt. Ich bin morgens um 7:30 mit ihm aufgestanden.
Und das scheint nicht dein Rhythmus zu sein.
Nein, das war nicht mein Rhythmus, damals jedenfalls nicht. Und ich so, ja, und ich glaube, ich habe alles mit ihm besprochen. Und wir haben, glaube ich, so klar und so ehrlich gesprochen wie noch nie. Und ja, das war das größte Geschenk, was wir uns, glaube ich, gegenseitig gegeben haben. Also erstens habe ich ihm verziehen. Ich habe es nicht vergessen, aber ich habe ihm verziehen. Und ja. Also weil das, mein Vater liebte meine Schwester nicht zum Beispiel, das konnte ich nicht verstehen. Ich konnte es nicht verstehen. So. Und ich sag, warum?
Hat er das gesagt oder woran machst du das fest?
Ich hab ihn gefragt. Du behandelst meine Schwester wie einen Fremden und noch nicht mal wie einen Fremden, sondern eigentlich wie jemand, der nicht deinen Vorstellungen entspricht und wertest sie ab und so weiter. Und er meinte, ja, er wollte sie nicht. Das ist krass. Wenn das ein Vater sagt. Er wollte sie nicht. Jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt, als sie.
Aber es ist super mutig.
Ja. Aber es war.
Ich wollte es verstehen. Passt nicht ins System, ne? Nee. Also als Mutter und als Vater müssen wir den ganzen Tag und das ganze Leben glücklich sein.
Also ganz unabhängig davon, dass da arbeitest du ja auch ein Leben lang, um das Trauma wieder rauszukriegen.
Ja, das hat sie nicht geschafft. Meine Schwester ist mit 42 gestorben. Und am Herzinfarkt. Also das ist einfach auch. Die war irgendwie am falschen Ort. In die falsche Familie geplumpst und so weiter. Und ich habe mein ganzes Leben, solange sie lebt, habe ich versucht, das ein bisschen mit so abzuliften. Aber es ist mir letztendlich nicht gelungen. Nee. Aber ich wäre mit 12 bin ich nach München gegangen, weil die wohnte in München, und habe beschlossen, ich ziehe nach München, um meine Schwester zu retten.
Oh, okay.
Aber die konnte ich nicht retten. Also
das können wir ja nie.
Nein, aber du willst es natürlich als jüngere Schwester, weil ich hatte immer das Gefühl, ich bin die Ältere.
Ah ja. So. Hast du das mal aufgestellt?
Ja, natürlich. Natürlich.
Ja, aber ich glaube, dass das eben ein tolles Tool ist. Es gibt 8000 verschiedene Sachen oder noch mehr.
Ist es auch.
Aber deswegen diese Frage mit dem Verzeihen und mit dem Danken.
Hatten wir auch gestern, ne?
Genau.
Eine Ahnenlinie gedankt.
Immer, also es kann nur so rumgehen.
Ja.
Also verstehen und heilen geht, glaube ich, eben mit Respekt anerkennen, danken für das, was war, weil alle unsere Vorfahren hatten ihre eigene Geschichte.
Total.
Und alle sind wohlgesonnen. Der nachfolgenden Generation und die meisten von uns machen eben als Kind allerlei daraus, was wir denken, wie wir sein müssen und wie es zu sein hat, weil wir die Eltern schützen wollen, aus Loyalität und da kommen diese ganzen wundervollen Themen. Aber ich finde es natürlich total beachtlich, wie viel Mut du mit 12 Jahren aufgebracht hast, dich vor diesen riesigen Vater zu stellen und zu sagen, und hier endet gerade unsere gemeinsame Reise, die eben respektlos ist.
Ja. Ja, aber ich wäre lieber tot gewesen, als das weiter auszuhalten. Ich war teilweise so erschöpft, wenn ich meine Schularbeiten fertig hatte. Dann stand ich, bevor ich dann zu meinen Kumpels gelaufen bin, auf dem Spielplatz oder woanders hin, habe ich mal gedacht, so müssen sich Erwachsene fühlen, die 8 Stunden gearbeitet haben. So fertig war ich. Von der Begegnung mit meinem Vater und den Hausaufgaben und lalala, also was da alles so dranhängen an
Druck.
An Druck.
Ja, an und Druck. Angst.
Und Angst. Ganz viel Angst.
Und Angst, Fehler zu machen, nicht richtig zu sein. Und
ich glaube, auf meinem Rücken wurden mehrere Lineale zerbrochen, weil ich Cuxhaven mit F geschrieben habe. Für mich war Cuxhaven ein Hafen. Also war das klar, dass es mit F geschrieben wird.
Wie richtig du warst, ne?
Ja, aber es wurde irgendwie, wurde bestraft. Was für ein Schwachsinn. Also Aber gut, es war, er hat sich auch jedes Mal danach entschuldigt, mhm, wenn er mich geschlagen hat, aber das, da war der Drops schon gelutscht.
Ich bin da schon durch.
Mhm. Also, Wahnsinn.
Mhm. Was für ein Segen.
Ja.
Was du daraus gemacht hast.
Also mich hat Kreativität gerettet. Das ist meine Superpower gewesen. Mich
das fühlt sich ja fast wie so ein Engel an.
Ja.
Also der dich begleitet hat, das ist ja fast göttlich.
Ja,
ist es. Oder auch. Fast, bestreichend fast.
Also ich war jedes Mal, wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe, und da hatte ich noch kein Buch über Visualisierung oder Manifestation gelesen, ja, und das hat funktioniert, dachte ich, wie cool ist das denn? Mhm. Warum machen das nicht alle so? Mhm. Und nicht, weil ich so super toll bin, sondern weil ich das so einfach fand. Mhm. Also einfach in Anführungsstrichen. Das kam ja aus einer Not oder aus Hilfe, was mache ich jetzt hier? Also die Motivation war ja, ich will das nicht. Also was kann ich tun? So, und ja, das war einfach meine Superpower. Deswegen, das begleitet mich mein ganzes Leben und das ist die größte Kraft in mir, die ich habe. Und das würde ich gern, dass das alle fühlen. Also nicht meine, sondern ihre eigene. So, weil ich, mir hat neulich eine ehemalige Kundin zu mir gesagt, immer wenn du präsentiert hast, hatte ich immer das Gefühl, ich kriege ein Geschenk mit einer Schleife drum. Weil ich so beglückt war von dem Ergebnis, was ich dann zum Kunden tragen durfte. So, und sie sagt, das war immer wie ein Geschenk mit Extraschleife. So, weil ich natürlich auch entweder den Designer mitgenommen habe oder auch immer gesagt, hey, das ist von Diana oder das ist von Uxenduxen, weil ich das so, weil das haben ja die gemacht. Ich habe es ja später, als ich die eigene Agentur hatte, habe ich ja nicht mehr selber designt. Aber ich habe das Briefing aufgenommen, habe die Designer mitgenommen und dann sage ich, hey, das ist
mega. Dann hält sie den Rahmen.
Ne, ja, genau. Sinn. Und das ist, und ich habe oft auch zu meinen Designern gesagt, wenn sich dann Direktion geben sollte, ob das so oder so cool ist, ich so, ich finde es schon cool, ich würde es vielleicht so und so machen, aber du machst es noch viel geiler. Mach es anders, toller. So, und dann bin ich mal angeguckt. Und das waren immer ganz kurze Meetings, weil ich sagte, ich will dich nicht volldröhnen, wie du es vielleicht besser machen könntest. Mhm. Im Zweifel sitzt du an der Tastatur oder am Stift. Und kannst es viel geiler, als ich es kann. So, und das hat mich, die waren immer ganz konsterniert, aber sind oftmals dann so angezündet gewesen, sich nochmal zu toppen. So, und ich glaube, das tue ich jetzt mit meinen Coaches sozusagen ganz genauso. Also ich liebe es zu entwickeln. Und als ich irgendwann für mich, ich war ja früher auch in der Werbung, nach 5 Jahren, dachte ich, nee, Werbung ist nicht so meins. Habe ich gekündigt, ohne was Neues zu haben. Es war eine Zeit, wo es gerade nicht so lustig war wirtschaftlich. Es war 93. Und alle sagten, bist du bescheuert? Du kündigst jetzt einen guten Vertrag. Ich so, ja, aber ich will das nicht mehr machen. Und dann habe ich ein kleines Stoßgebet ausgesendet. Ich sage, lieber Gott, schick mir was, wo ich gestalten kann, was nicht Werbung heißt. Also ich wollte keine Werbung mehr machen. Also ich finde, das ist eine tolle Branche, alles cool, war aber nicht mehr meins. Das habe ich ganz doll gespürt. Und dann ging die Zeit ins Land. Ich war irgendwie Anfang 20 und da war ich bei Jung von Matt, da war ich bei Scholz & Friends und alle haben mich eingeladen. Ich so, oh, super, aber ich will keine Werbung. Und dann rief mich irgendwann ein Freund aus einer ehemals Werbeagentur an und sagte, du, hier geht es in der Agentur, wir brauchen Hilfe, kannst du kommen, Freelancer, jetzt sofort, Alarm und so weiter. Ich so, was macht ihr denn? Wir machen Verpackung. Ich so, what? Ich wusste gar nicht, dass es eine eigene Disziplin war. So. Und dann sage ich, okay, ich komme. Und dann bin ich da gewesen und ich dachte, ich komme nach Hause. Der erste Tag, ich war Freelance, Arsch hinten links, also ich hatte da eigentlich gar nichts zu melden, sollte nur ordentlich mitackern, hatte keinen Plan, wie das geht. Und ich dachte, wie cool ist das? Weil wir sprechen von Markenpersönlichkeiten. Da gibt es ein Oben, ein Unten, eine Seite, da stehen Werte für das Produkt und es gibt eine Struktur und ich kann das positionieren, ich kann diesem sozusagen auch einen Schubs geben, damit es in den Markt kommt. Und das war mein Leben. Halo. Ja, das war mein Halo. Das fand ich so mega schön. Und der Rest ist Geschichte. Also ich habe dann die letzten 28 Jahre, nee, über 30 Jahre dann Design für Verpackung gemacht. Und das hat mich total beglückt, weil es für mich was Persönliches ist. Es ist einfach 3D. Ich kann es anfassen. So, und es ist nicht platt. Oder kommt im Fernsehen, alles gut, nichts dagegen. Aber für mich war das viel dichter an mir dran. Und das, ja, das war toll. Mhm. Und ich habe mein Stoßgebet hat sich wurde erhört. Also ich durfte gestalten und ja, und durfte genau das tun, was mich beglückt.
Genau, wie all die anderen Sachen, die gehört wurden.
Genau.
Weißt du, ob du irgendjemanden bei deinen Ahnen hast, mit denen du sozusagen eine Verbindung hast? Also weil deine Eltern klingen jetzt gerade nicht so. Kann ja sein, dass es total verdeckt war, das weiß man ja nie. Mhm.
Ich glaube ja, zu meinem Urgroßonkel, also der auch Maler war, Friedrich Schaper. Und ich weiß nicht, was mich an dem huckt, aber also der war hier in der Hamburger, hängt auch in der Hamburger Kunsthalle und wurde von Alfred Lichtwerk, dem ersten Kunsthallendirektor, von Berlin nach Hamburg geholt. Und der hat so eine Gruppe von den jungen Wilden, so hießen die damals, den Impressionismus hier so ein bisschen nach Hamburg gebracht. Mhm. Und der taucht immer wieder auf an so Stellen, wo ich es null erwartet habe. Ich habe zum Beispiel mal meine Hochzeit gefeiert im Zollenspeker Fährhaus. Da gibt es oben so einen Raum. Und ich lief die Treppe runter und stand vor einem Friedrich Schaper, der da hing. So ein Riesenschinken. Ich denke, das ist crazy shit. Also an meiner Hochzeit steht er da. Und ich so, wie toll ist das denn? Also Kuh auf Wiese, so richtig norddeutsch, impressionistisch, also richtig viel Farbe, aber eben norddeutsch, nicht französisch, bunt. Aber ich fand es mega. Und zudem habe ich irgendwie eine Verbindung. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber der taucht auf jeden Fall immer wieder auf, an unterschiedlichen Stellen. Und ich muss auch sagen, meine Mutter, ich bin sozusagen das Minimi meiner Mutter. Und wir beide haben uns auch, sind sehr close. Also ich habe fast jeden Tag Kontakt zu ihr. Und gut und liebevoll und ja.
Und die ist auch noch da?
Ja.
Weil man kann ja auch mit einer Mutter engen Kontakt haben, auch wenn sie nicht mehr da ist.
Nee, sie ist gestorben, aber wir sind, gefühlt ist sie da. So, immer wieder. Die ist sehr schnell gestorben, so von 3 Wochen von Diagnose bis Tod, das war wirklich flott. Mhm. Aber auch das kann man ja gestalten, also den Abschied. Mhm. Und natürlich wurde genau wie ich, wurde sie natürlich eingeholt von dieser Schnelligkeit, also es war eine akute Leukämie. Mhm. Und akut heißt wirklich akut, du kannst zusehen, wie der Zeiger nach links geht. Mhm. Aber wir waren uns irgendwie sehr einig. Also wir waren uns sehr einig, als dann die Optionen aufgezählt wurden, die waren nicht viel. Nein, wir machen nichts davon. Mhm. Und ich habe alles mit ihr besprochen. Ich habe gesprochen, wie wir ihre Trauerfeier machen. Mhm. Ich habe besprochen, dass ich ihre Asche nach Griechenland bringe. Und sie war damit total fein mit allem. Mhm. Insofern war das, ja, haben wir das schön gemeinsam gestaltet, auch den Abschied. Mhm. So. Und ich war eingeladen, dabei zu sein, was ich auch, als sie ging, was ich mir weder gewünscht noch erwartet hätte. Aber es war Muttertag, der 8. Mai, Kriegsende und Muttertag, fand ich irgendwie ein schöne Kombi. Und ich war den ganzen Tag bei ihr und hatte meine erste Nacht in meinem Camper vor dem Hospiz geschlafen. Und war eigentlich, der Tag war rum und bin nach Hause gefahren, beziehungsweise nochmal in ihre Wohnung und meine Mutter war Kalligrafin. Hat sehr schön kalligrafiert und hat in der Weile das Thema Frieden, also Pax, lateinisch, auf unterschiedliche Art und Weise kalligrafiert. Und ich hatte auch eine Kalligrafie im Raum stehen und verschiedene andere Dinge, damit die Menschen, die sie besuchen oder die Schwestern auch wissen, mit wem sie so zu tun haben. Mhm. Und eine Hauptschwester sozusagen, die ging in den Urlaub am nächsten Tag. Und ich dachte, ach, vielleicht finde ich nochmal eine schöne Karte, wo Pax draufsteht. Und schreibe ein Dankeschön und bringe das nochmal ins Hospiz. Da war es so 10 Uhr abends. Und ich fand es so irre, weil ich habe diese Karte abgegeben und fragte nur, wie geht's Mami? Und dann hieß es, ja, okay, sag ich, gut, ich gehe nochmal rein. Und dann waren wir die letzten 10 Minuten zusammen und dann ist sie gestorben. Und das fand ich so symbolisch so irre. Ich bringe den Frieden, um mich zu bedanken bei der Krankenschwester, und war eingeladen dabei zu sein, als sie gegangen ist. Also das fand ich so doppelt toll und schön, obwohl es natürlich auch furchtbar traurig war, aber sie ist genauso in Frieden gegangen, also ohne Drama, so wie sie gelebt hat, ohne Drama. Mhm. Fand ich schön. Also schön und traurig gleichzeitig.
So sehr dicht beieinander
auch. Sehr, ne? Sehr.
Wundervoll. Ich glaube, für heute.
Ja. Ich muss erstmal die Gänsehaut an meinem Körper noch verarbeiten.
Aber ich muss noch mal highlighten, weil wir haben uns dann natürlich, habe ich sie nach Kreta gebracht. Mhm. Weil das war
Warum
so ihre,
Griechenland?
Weil sie grekophil war. Also sie liebte Griechenland und alles weit. Und sie sagte so, ich möchte in die Nordsee. Ich sag, Mami, doch nicht in
so
die
viel
Nordsee.
Zu viel zu kalt.
Ich hatte, ich
So, und dann haben wir, es war eine wunderschöne Nacht, es war der 3. Oktober im gleichen Jahr. Und dann haben wir uns ein Segelboot gemietet mit Skipper, weil ich kann nicht segeln. Und wir haben uns schön bunt angezogen und dann haben wir das richtig zelebriert. Es war toll. Das hätte ihr gefallen. Anschließend haben wir die Musik angemacht und sind schwimmen gegangen. Es war so richtig, auch das schön gestaltet. Also, so traurig es war.
Ja. Richtig schön.
Toll. Ach, ich liebe den Weihrauch.
Ja. Das ist jetzt der Sage. Ich weiß gar nicht, ob du noch was ins Feuer gibst. Ich bin so.
Ich befeuere Kreativität. Was sonst?
Überraschung.
Überraschung.
Sehr schön.
Ach, herrlich. Oh,
herrlich.
I love it.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Lieber Nett, ich hatte das Gefühl, wir haben die Küche voll. Wer alles hier dabei war heute oder noch immer dabei ist, also wir haben eine richtig große, tolle Runde. Habe ich noch nie gesagt.
Wow.
Nach 180 Folgen, aber ich habe das Gefühl, die Hütte ist voll.
Vielleicht sind da aus meiner Meditation von heute Morgen auch noch ein paar hängen geblieben. Ja, toben wir noch durch die Bude.
Auch gut, aber was für ein Geschenk oder was für wahnsinnig viele Geschenke heute an deinem Geburtstag, die uns hier beschert wurden. Ein großes.
Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ja, Dankeschön.
Bis bald.
Yeah.